Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Folge 325, Hiob 38, 1 bis 11.
Gott beschuldigen. Was ist, wenn er antwortet?
Hadern Sie manchmal mit Ihrem Schicksal. Suchen Sie dann auch nach irgendeinem Schuldigen, den Sie am liebsten dann anklagen würden?
Ja, häufig lassen sich ja dann auch Menschen finden, die dann an einem schuldig geworden sind, aber manchmal auch nicht. Was machen Sie dann? Hadern Sie dann mit Gott?
Im Buch Hiob im Alten Testament wird das Schicksal eines Mannes beschrieben, der wirklich alles verloren hat und der mit seinem Gott auch wirklich hadert, aber ohne ihn zu verlassen. Und plötzlich spricht Gott zu ihm. Und was er sagt, das geht uns auch heute noch durchaus an. Im Alten Testament, das Buch Hiob hat viele Kapitel und wir hören jetzt den Anfang von Kapitel 38. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach: Wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat und wer über sie die Messschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeile eingesenkt? Und wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Gottessöhne jubelten? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß, als ich's mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln, als ich ihm seine Grenze bestimmte und setzte ihm Riegel und Tore und sprach: Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Ja, Hiob, eigentlich eine bekannte biblische Gestalt, zumindest wenn man unsere Sprichwörter kennt. Eine Hiobsbotschaft ist eine Botschaft über eine Katastrophe, die jemanden ereilt. Ja, Hiob, in der Geschichte, die hier erzählt wird, das war ein reicher Mann. Er war angesehen, er war fromm, sehr gottesfürchtig, hatte eine große Familie, war dankbar für sein Leben, hat sich um andere gekümmert, war zufrieden. Und dann kam der Verlust seines Reichtums, all seine Herden. Und dann kam der Verlust seiner Kinder. Er hat sie alle verloren. Aber was hat Hiob dann gesagt? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Er hat noch mehr verloren. Er hat jetzt noch seine Gesundheit verloren. Und zwar ziemlich krass. Das heißt also, er litt unter großen Schmerzen. Er hatte Geschwüre. Und das war jetzt absolut nicht mehr in irgendeiner Weise erträglich. Er begann sein Leben richtig unerträglich zu finden. Er hatte aber noch drei Freunde, die ihn besucht haben.
Ja, die wollten ihn trösten. Und wie man so das macht, dann sucht man nach einer Ursache. Und sie glaubten auch, eine Ursache gefunden zu haben, weil sie davon ausgingen, wenn jemand so schwer bestraft wird mit solchen Leiden, dann muss er ja gesündigt haben. Also sie haben all sein Leiden als Strafe definiert. Und daraus entwickelt sich natürlich auch ein guter Ratschlag. Am besten, haben sie ihrem Freund gesagt, solltest du bereuen. Du solltest um Gnade bitten und dann wird es vielleicht wieder besser werden. Aber Hiob wehrt sich dagegen. Er ist sich keiner Sünde bewusst. Er weiß nicht, was er falsch gemacht haben könnte. Und er beginnt zu protestieren, nicht nur gegen seine Freunde, sondern auch gegen diesen Gott, der ihm jetzt ein solches schreckliches Leben bereitet. Er will mit diesem Gott rechten. Er fordert eine Erklärung. Er will, dass er in irgendeiner Weise jetzt erscheint oder in irgendeiner Form ihm deutlich macht, warum das überhaupt sein muss. Seine Freunde reagieren empört. Sie gehen davon aus, dass er gesündigt haben muss, dass es gar nicht anders geht, dass man sonst gar nichts verstehen könne. Ja, und Hiob, der lehnt das ab. Er ist da in dem Falle, er kann auch nicht sagen, ja, vielleicht schon, ich gehe mal davon aus, dass grundsätzlich, wenn, dann muss er sich einer Sünde auch bewusst werden, sonst kann er sie ja nicht bereuen. Ja, und insofern empfindet er alles, was ihm so widerfährt, als eine massive Ungerechtigkeit. Aber er gibt seinen Gott nicht auf. Er hält an diesem Gott fest. Er klagt ihn sozusagen an. Er fordert von ihm Gerechtigkeit und er will eine Antwort haben. Die Frau scheint überlebt zu haben. Ja, so gut hat sich's offensichtlich mit ihm nicht gemeint. Sie hat ihm dann gesagt, sag doch deinem Gott ab und stirb. Naja, das hilft ja auch nicht sonderlich viel. Aber jetzt passiert etwas, nämlich jetzt spricht ein vierter Mann, Elihu, wie eine Art von vierter Freund. Der war vorher überhaupt in keinster Weise eingeführt. Man sprach vorher nur von drei Freunden und plötzlich erscheint oder ist anwesend und hat sich bisher zurückgehalten, dieser Elihu. Und er sagt elementare Dinge, nämlich Gott ist niemals ungerecht. Er ist so groß und so unbegreiflich und so allmächtig, dass wir ihm in keinster Weise einer Ungerechtigkeit nachweisen können. Das ist das Entscheidende. Ja, und er sagt das in aller Deutlichkeit und er sagt damit natürlich auch dem Hiob, dass er da auf völlig dem falschen Dampfer ist. Und jetzt spricht Gott selbst. Hier heißt es der Herr, das heißt also Jahwe. Er spricht aus dem Sturm. Und jetzt könnte ich natürlich das nochmal vorlesen, das bringt aber nichts. Wir müssen das ja mal in eine moderne Fassung übersetzen, mit den heutigen Erkenntnissen. Ja, das Anfangs Wort ist klar. Wer verdunkelt meinen weisen Plan mit seinen Worten ohne Verstand? Damit ist natürlich Hiob gemeint. Und dann fordert er ihn auf, sei bereit, dich jetzt mit mir auseinanderzusetzen. Das ist ja das, was Hiob wollte. Ne? Er wollte ja, dass Gott sich vor ihm rechtfertigt. Ich frage dich jetzt einiges und du sollst mich belehren, sagt Gott zu ihm. Ja, und dann hören wir mal zu, was er ihn so fragt. Jetzt in einer etwas moderneren Fassung. Wo warst du, als ich das Universum entstehen ließ? Kennst du die Grundkräfte, aus denen alles gestaltet wurde? Hast du die extrem genauen Abstimmungen aller dieser Grundkräfte begleitet, durch die alles sich erst hat ausgestalten können? Hast du die großen Zusammenhänge zwischen Raum, Zeit, Energie und Materie auch wirklich verstanden, die es erst möglich machen, dass die Sonnen und die Planeten entstehen konnten? Warst du dabei,
als die ersten Sonnen die schwereren Elemente erbrütet haben, aus denen sich dann überhaupt ein Gesteinsplanet wie die Erde zusammenballen konnte? Hast du mit dafür gesorgt, dass der junge Planet Erde im Sonnensystem Schritt für Schritt dafür vorbereitet wird, dass auf ihm überhaupt Leben entstehen kann? Dass er zum Beispiel einen Mond bekommt, der seine Bahn langfristig stabilisiert? Dass er genügend wasserreiche Asteroiden bekommt, die bei ihm einschlagen, damit diese großen Meere entstehen konnten? Hast du alle diese vielen Prozesse und Entwicklungsstadien begleitet, die nötig waren, damit dieser Planet zu diesem wunderschönen blauen Planeten werden konnte, auf dem du und alle Menschen heute leben können? Kannst du die unfassbar komplexen Zusammenhänge der Biosphäre im ganz Großen und jeder einzelnen Zelle in den Lebewesen im ganz Kleinen überhaupt verstehen? Hast du eine Ahnung davon, wie ich das Leben jedes Menschen bis ins Allerkleinste begleite und ihn leite und führe, ohne seine innere Freiheit im Geringsten zu beeinträchtigen? Kannst du übersehen, wie ich das Geschick der Völker über die Jahrtausende hinweg lenke, ohne dass die jeweiligen Machthaber etwas davon bemerken? Kannst du dir vorstellen, was es heißt, das gesamte Universum und alle höheren geistigen Dimensionen vollständig klar bis ins Allerkleinste im Bewusstsein zu haben und zu halten, weil sich sonst alles sofort auflösen würde? Naja, Hiob kann darauf natürlich nicht viel sagen. Seine Antwort ist klar. Ich bin ein Nichts. Wie könnte ich dir etwas erwidern? Ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Bisher kannte ich dich nur vom Hörensagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Und darum widerrufe ich alles, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Ja, Gott rechtfertigt jetzt auch Hiob. Er sagt, eigentlich hast du richtig gehandelt, auch richtig argumentiert, aber deine Freunde nicht. Er rügt diese Freunde außerordentlich deutlich, aber Hiob segnet er dann. Segen heißt ganz konkret, jetzt in der Geschichte geht es ihm dann gesundheitlich gut, er wird wieder reich, er bekommt eine neue Familie. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Eigentlich ist diese Klage über das Unrecht und auch die Art und Weise, wie die Freunde darüber denken, heute genauso wie damals. Wir klagen über das Leid, wir klagen über die Katastrophen und natürlich bei allem, wenn irgendetwas schief geht und wenn etwas ganz schlimm ist, dann suchen wir immer nach Schuldigen. Und häufig, wie gesagt, sind das Menschen, die man finden kann. Wer ist daran schuld? Wer hat das zu verantworten? Und wenn es aber kein Mensch ist, was dann? Als Letztschuldiger ist es immer entweder das Schicksal irgendwie, also der Zufall oder was? Also letztendlich ist es Gott, der dann angeprangert wird. Ja, ist immer die Frage, warum lässt er das zu? Warum lässt er überhaupt zu, dass Menschen so handeln, wie sie handeln? Dass sie so sind, wie sie sind? Oder dass auch die Naturprozesse so sind, wie sie sind? Wir denken in ganz interessanten Kategorien. Immer wieder wird darüber geredet, über das unschuldige Leid, das die Menschen ertragen müssen. Aha, denke ich dann. Unschuldiges Leid. Es gibt also auch schuldiges Leid. Und da ist das Leid völlig gerechtfertigt. Ja, wenn es so viel unschuldiges Leid gibt, ist das doch wie ein Beweis dafür, dass es einen Gott nicht geben kann. Für die Nicht-Existenz Gottes, das ist doch ganz einfach. Wäre Gott existent, würde er unschuldiges Leid nicht zulassen. Aber eigentlich denken wir, Genauso wie diese sogenannten Freunde von Hiob. Leid, das ist durchaus gerechtfertigt. Aber nur dann, wenn das Leid der Schuld angemessen ist, nämlich als Strafe. Und die Menschen, die also dann konfrontiert werden mit anderen, die ziemlich bösartig handeln, die würden natürlich auch gerne diese Strafe verhängen. Die halten das für angemessen. Angemessen bestrafen, das nennt man einfach Rache. Und das Bedürfnis nach Rache in dem Augenblick, wo jemand schuldig geworden ist, ist das selbstverständlichste Denken überhaupt. Interessanterweise können wir das Leid nur sehr schwer bis überhaupt nicht annehmen, wenn wir selbst davon betroffen sind. Dann heißt das, womit habe ich das verdient? Ja, und jetzt, wenn wir uns diese Botschaft, die in diesem Buch Hiob steckt, mal genau anschauen, dann heißt das nämlich, dass Leid eben nicht zwangsläufig mit Schuld verknüpft ist. Schuld und Leid sind nicht irgendwelche gesetzmäßigen Zusammenhänge. Natürlich gibt es Leid, das durch menschliches Handeln erzeugt wird. Und es ist auch wichtig, dass es das gibt, denn das sind ja die Konsequenzen vom Handeln. Und wenn man etwas lernen will, muss man auch erleben, was schief geht, wenn man sich so und nicht anders verhält. Also das heißt, es gibt durchaus Leid durch Menschen, aber ist das jetzt eine Strafe? Wenn ein Kind beispielsweise Bauklötze aufschichtet und das kann es noch nicht gut und der fällt halt um, ist das jetzt die Strafe dafür, dass es noch nicht richtig seine Bauklötze dann aufschichten kann? Oder ist das erstmal eine Folge, die zu einem Lernprozess führt und zu einer Förderung der Entwicklung? Man probiert etwas, es gelingt nicht oder es schadet sogar. Und das hat Konsequenzen. Da geht es nämlich gar nicht sofort immer um die bösen Absichten. Wir erzeugen außerordentlich viel Leid, auch bei anderen, völlig unabsichtlich, weil wir nachlässig sind, weil wir nicht aufgepasst haben, weil wir träge waren oder weil wir jemanden nicht leiden konnten und einfach das rausgehauen haben, was wir machten. Oder weil wir uns etwas rächen wollten, weil wir den Brass hatten und es nicht aushalten konnten. Gibt sehr viele Möglichkeiten, anderen Menschen zu schaden. Ja, aber interessant ist, dass wenn wir diesen Schaden erleben, haben wir ein außerordentliches Bedürfnis nach Rache, Vergeltung. Wir können nicht verzeihen. Am liebsten würden wir, wenn wir könnten und die Macht haben. Und was ist das für eine Ursache? Es ist Ausdruck von einer ganz tiefen Gekränktheit. Wir haben den Anspruch, dass es uns gut geht. Und wenn es uns nicht gut geht, wenn wir unter anderen Menschen zu leiden haben, dann werden wir ingrimmig. Ich nenne das jetzt mal die Mafiaseele, die in uns wohnt. Denn das Mafiöse, dass man beleidigt wird und dass man sich dann rächt und dass man es denn den anderen dann zeigt in dem Augenblick, wo sie einen gekränkt, beleidigt haben oder dem eigenen Willen sich nicht unterworfen haben, das ist wirklich mafiös. Also muss man sich doch fragen, haben wir einen Mafia-Gott? Haben wir einen, der sozusagen von Rachebedürfnis getrieben wird und muss sozusagen für die kleinste Kleinigkeit dessen, was man da eigentlich falsch macht, sofort eine radikale, umfassende, totale Strafe erfolgen? Also einen solchen Mafia-Gott, der ist für mich eher so etwas wie eine Art von Satan. Jedenfalls mit Sicherheit nicht Gott. Es ist ein absurder Versuch, Gottes Pläne irgendwie mit ganz primitiven Vergeltungsmaßnahmen zu beschreiben. Auf niederstem Niveau. Und das sagt eigentlich mehr etwas aus über uns selbst als über Gott. Es ist Ausdruck unseres Hochmuts und unserer Gekränktheit. Und daraus entsteht natürlich dann auch ein Zweifel an diesem Gott, an seinen Absichten,
und letztendlich sogar an seiner Existenz. So ähnlich wie die Frau von Hiob: Sag deinem Gott ab und stirb! Und genau das führt durchaus zu einem Tod, nämlich zu einem geistigen Tod. Denn die Seele öffnet sich in dem Augenblick dem Hass. Man sucht die Schuldigen und will sich rächen. Und das öffnet Tür und Tor im Herzen für den Hass. Und dann sucht man Gemeinsamkeiten mit anderen gleichartig Hassenden. Und alles entartet letztendlich in einer Form von Bösartigkeit und Niedertracht. Man beginnt dann, den eigenen Hass als Triumph zu feiern. In den sozialen Medien kann man das problemlos nachvollziehen. Jeder findet Gleichartige, die so denken und fühlen wie man selbst. Und dann fühlt man sich mit ihnen zusammen, weil es ja so viele sind, dann stark und steigert sich in seinem eigenen Denken und Fühlen in diesen Hass hinein. Ich bin gekränkt, ich kann das nicht ertragen, will es nicht ertragen und ich hasse alles, was mich in meinem Leben, das ich haben will, behindert. Faktisch ist das eine Absage an Gott. Und wenn nicht, dann ein anderer Gott, der dann betont wird, nicht? Ein perverses Gottesbild, nämlich den Mafia-Gott. Den kann man natürlich auch bevorzugen, damit das eigene Fühlen und Handeln, das innerlich vom Hass getragen wird, gerechtfertigt wird. Hiob hier in unserer Geschichte hält an seinem Gott fest. Er hasst nicht, aber er will Rechenschaft. Er will eine Erklärung. Er klagt und klagt ihn an. Er macht ihm Vorwürfe, aber immer ohne zu hassen. Klage und Anklage ist kein Hass. Es ist ein elementares Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Und interessant ist tatsächlich, dass Gott ihn dann letztendlich rechtfertigt. Ja, wir dürfen klagen, wir dürfen schreien, wir dürfen fordern. Weil wenn das Leben unerträglich wird, können wir gar nicht anders. Wir müssen unserer Seele einfach Luft machen. Wir müssen uns ausdrücken können. Und dann dürfen wir auch ungerecht urteilen. Wir können es ja nicht wissen, aber weil wir es nicht besser wissen, müssen wir es erstmal so, wie wir es empfinden, zum Ausdruck bringen. Denn wenn wir klagen und anklagen, diesen Gott, dann heißt das eigentlich, wir wollen diesen Gott haben. Wir wollen ihn als Helfer haben. Wir wollen ihn als Retter und Erlöser haben. Wir wollen ihn als Freund haben. Wir wollen ihn haben. Es ist ein Schrei nach seiner Barmherzigkeit und Liebe. Und das ist sehr gut. Weil unser träges und häufig auch sehr hartes Herz, das so in Gleichgültigkeit erstarrt hat oder irgendwie dumpf sein Leben genießt, das beginnt dann aufzubrechen. Und dann erst, dann stehen wir zu unserer Sehnsucht. Sehnen und suchen, Sehnsucht. Wir wollen dann zu ihm. Ja, und seitdem wir Jesus kennen, ist das noch viel, viel leichter. Was hat er denn gesagt? Kommt her zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Denn wenn es uns wirklich schlecht geht und wenn wir uns auch in unserer Klage und Anklage an ihn wenden, wenn wir uns nach ihm sehnen, wenn es dann für uns an der Zeit ist, bis wir so weit sind, dann lässt er sich auch finden. Denn er wartet ja nur darauf, dass wir uns endlich mit ganzem Herzen ihm zuwenden.